Hallo, servus, grüß Gott, bei Episode 7 von den Couch Stewards mit mir, Lukas, und meinem Freund Dulli hier an meiner Seite. Nach dem China-Wochenende hier unser kleiner Rundown und unser Senf zu dem, was in den letzten 3 Tagen passiert ist. Dulli, wie geht's dir? Servus.
Hallo. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin mal nicht müde, es ist schön, es ist kalt. Aber ja, und Rennen ist erst schon 3 Stunden vorbei. Ich glaube, seit 3 Stunden, ne? Also alles noch schön fresh. Wie geht's dir?
Ja, schön fresh. Ja gut, es war irgendwie ein ziemliches Feelgood-Wochenende von Formel-1-Seite. Also nachdem China so oft abgesagt worden ist, gefühlt in den letzten paar Jahren, mit dem Joe-Effekt, was auch schon der tolle Titeleinfall von dir ist, ist es einfach ein richtig lässiges Wochenende irgendwie geworden. Und das, obwohl ich am Start des Wochenendes mir ein Band gerissen habe. Die Schmerzen werden durch Formel 1 gelindert, auf jeden Fall.
Offiziell auch öffentlich gute Besserung.
Ja, das passt schon, wird schon.
Ja, aber trotzdem. Ja, aber wir haben ja seit der letzten Episode noch ein paar News aufzuholen. Einerseits ist ein Sitz nun fix belegt. Fernando Alonso hat mit Aston Martin verlängert bis mindestens 2026. Also ist immer die Rede davon. Ja. Eigentlich kann man sagen, relativ erwartbar. Ich glaube, andere Teams waren gar nicht so offen für ihn, die besser sind. Gab zwar immer wieder die Red Bull-Spekulationen, aber wenn man so vor allem in den letzten Wochen die Interviews von Helmut Marko gehört hat, die schauen eher nach den Jüngeren und nach den eigenen Gewächsen. Und jetzt an dem Wochenende offen gesprochen über Piastri und Norris als interessante Marke für den Red Bull-Sitz. Aber ich glaube, nicht überraschend, oder?
Für mich auch absolut nicht überraschend. Also es wäre eine große Überraschung gewesen, wenn er gegangen wäre. Aber da ist eben, wie gesagt, die Frage irgendwie, wer lässt sich auf das Ganze so ein? Ich meine, es ist für mich überhaupt eigentlich ein realistisches Szenario, dass er zu einem anderen Top-Team weitergeht, weil er eigentlich so vom fahrerischen Können einer der Besten ist. Also wenn man da eine Liste machen würde, dann wäre er schon auf jeden Fall in den Top 5 drinnen vom momentanen Grid. Und das würde bedeuten, dass er in einem der 3 Top-Teams eigentlich mitfahren müsste. Und da zähle ich Aston jetzt noch nicht so dazu. Aber ja, schade, dass man ihn da nicht nimmt, weil, um ehrlich zu sein, Hamilton gehört jetzt auch schon zu den Älteren eigentlich dazu. Und der ist jetzt von Ferrari genommen worden. Vor einem Jüngeren, meiner Meinung nach, momentan eigentlich Fahrer, der besser aussieht als der Hamilton. Also, ja, wüsste nicht, wo er sonst hingehen hätte sollen, aber wäre auch cool gewesen, wenn man ihn zum Beispiel in einem Red Bull gesehen hätten. Das wäre so ein richtiger Test nochmal von seinem Können, vom alten Fuchs.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, Max ist da auch sehr pragmatisch. Er wird ja öfters gefragt, so, ja, wen hättest du denn gerne als Teamkollege oder so? Und er sagt, ihm ist das völlig egal.
Es kann ihm auch egal sein. Ich glaube, er wird einfach jedem die Hose ausziehen. Also, der ist so strong momentan.
Ja, nicht nur das, sondern wie man ein bisschen gemerkt hat, Teamplay ist nicht immer so seine größte Stärke.
Nein.
Und als so ein Charakter, und man kann ja als Fahrer einen Charakter haben, wie man möchte, ist es halt einfach, ja, ist halt so. Dann ist dir auch egal, wer neben dir fährt, weil du wirst ihm eh nicht helfen, wenn er es braucht, und du wirst ja keine Hilfe erwarten. Finde ich es immer unfair, dass er dann nicht mal Checo hilft, der eben halt doch 2021 so ein bisschen den Titel geschenkt hat. Mit Checo is a Legend. Aber naja, gut. Aber ja, Alonso, ich glaube, wenig überraschend. Also, ich hätte ihn auch gerne im Red Bull gesehen, aber ist halt nicht im Red Bull, ist halt jetzt im Aston weiterhin.
Ja, das ist schon etwas, da muss man schon die richtige Persönlichkeit dazu sein, um einen zweiten Sitz zu nehmen in einem Team, das so offensichtlich einen Nummer 1 Fahrer hat. Und zwar nicht nur so, dass man sagt, okay, der wird dem anderen bevorzugt, sondern der zweite Fahrer ist zum Beispiel bei Red Bull Oder bei auch Mercedes-Zeiten mit Valtteri Bottas. Der zweite Fahrer war komplett irrelevant. Das war das Hamilton-Team. Das war, ist jetzt das Verstappen-Team. Und da ist man als zweiter Fahrer nur Deko irgendwie. Da ist man einfach so abgestellt eigentlich. Du musst dich mit dem zufrieden geben, was für dich noch überbleibt an Kapazität.
Ja, ich glaube, die Teams sehen es nicht so, weil die wollen die Meisterschaft gewinnen, aber also nicht so streng mit Kapazitäten, die übrig bleiben, aber ja, ganz, ganz klar. Vor allem, wenn du Red Bull bist, du kannst, wenn man so letzte Saison anschaut, Max gewinnt quasi alleine auch die Teammeisterschaft. Also,
ja.
Wer braucht dann einen Checo? Dann ist eh egal, wer im zweiten Red Bull sitzt. Der muss nur, wenn es mal nicht so läuft, einfach die Punkte holen. Und da hat Checo eigentlich in der Vergangenheit immer oder fast immer gepunktet. Also Aserbaidschan zum Beispiel, dass er dann gewonnen hat, als Max ausgeschieden ist und so. Also ja, aber naja, ist halt so.
Also auf jeden Fall kein Coinflip-Fahrer, der irgendwie gewinnt oder ausscheidet, sondern einfach nur super konstant. Und das ist das, was man für den zweiten Platz braucht. Eben auch genau das, was eben nach der Bottas zum Hamilton war, ist jetzt da der Sergio für den Max. Und ich glaube, solange er noch halbwegs gut abliefert und Red Bull stark genug bleibt, müssen sie sich jetzt nicht absichern und einen jungen Fahrer reinholen, weil das könnte noch ein bisschen Trubel reinbringen. Also solange Red Bull halt noch immer das stärkste Auto ist, können sie sich eigentlich nehmen, wen sie wollen.
Es stimmt, ja. Ja,
so sehe ich es zumindest. Ja.
Und die zweite, kleinere News, größere News, wie man sehen will, der letzten zwei Wochen war, dass Andretti sein Formel-1-Werk in Silverstone eröffnet hat. Der will, der hat Bock.
Ja.
Ja, gut, sein Werk ist fertiggestellt. Er hat sich schon angekündigt, dass er in Silverstone einen großen Teil haben will für die Formel 1. Und ich glaube, der kriegt auch irgendwann den Platz. Es sollte vielleicht sogar bald passieren, weil das Concorde Agreement unterschrieben werden muss demnächst.
Ja.
Ich hoffe, dass auch mit der FIA-Wahl da auch noch was zwischendurch passiert, dass da vielleicht Andretti den Platz kriegt, weil die Teams wollen ja, dass das FIA-Reglement geändert wird von in den Reglement, im Reglement stehen ja, dass 12 Teams erlaubt sind.
Ja.
Die Teams wollen das geändert haben auf 10, damit eben kein Andretti rein kommt. Ich glaube, irgendwann ist bei Andretti so, dass er vor Sportgericht zieht und sich erzwingt in die Formel 1. Solange das Reglement so steht, deshalb haben sie ein bisschen Bange, glaube ich, fürs Concorde Agreement. Aber ja, was auf jeden Fall fix ist, er wird ein F3 und ein F2-Team gründen.
Mhm.
Ja, und dann wird er eigene Garde an US-Fahrern hochziehen. Also nein, er hat auch gesagt in den Artikeln, die ich gelesen habe und Interviews dazu, dass er nicht nur den Fokus auf US-Driver hat. Er möchte zwar US-Driver fördern, aber er möchte halt auch junge Talente fördern und die bestmöglichen Fahrer haben. Und da bin ich gespannt, wann es soweit ist, dass er die F2 und F3-Teams, das Team, nicht die Teams, hat. Aber
ja, sollte eigentlich recht schnell gehen. Es kommt halt ganz drauf an, wie flexibel da jetzt noch die FIA Richtung Formel 1 Regeländerung ist und wie viel Politik da wirklich spezifisch darauf aus ist, ihn aus der Formel 1 rauszuhalten. Aber ich glaube, seine Taktik ist jetzt, dass er so schnell und mit so viel Pro-Argumenten daherkommt, dass in der Zeit die Regeln gar nicht mehr geändert werden können, bevor er einfach eine Bewerbung hat, die gar nicht wirklich mehr Punkte hat, wo man sagen könnte, okay, den dürfen wir jetzt nicht in die Formel 1 mit aufnehmen.
Also, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er das jetzt schon nicht mehr hat. Also ich finde, ob man Andretti mag oder nicht, man kann ihn meiner Meinung nach nicht ablehnen. Er hat quasi ein Auto, er hat die Infrastruktur, er hätte definitiv die Fahrer, er hätte das Geld.
Er hat einen großen Partner, einen globalen Partner. Er hat wirklich alles. Also Brute Force in die Formel 1, also das sind schon andere Teams, die wesentlich wesentlich schwächer dagestanden sind, was finanzielle Mittel und halt auch Partner angeht, die schon mit reingekommen sind und sich sehr lang gehalten haben, wenn man zum Beispiel an das HRT denkt oder an das Cosworth-Team und so weiter, also oder Caterham-Team, also das war ja wirklich schauderhaft eigentlich. Und ja, mit der ganzen Publicity, die jetzt um die ganze Geschichte herum passiert, wäre es ja für die Formel 1 eigentlich nur ein Schuss ins Knie, wenn die jetzt da sagen würden, wir blocken da jetzt komplett ab und machen da geschlossene Gesellschaft.
Ja, aus Fansicht finde ich das irrsinnig dumm, aus wirtschaftlichen Gründen, vor allem mit dem Budget Cap, sich so dagegen zu stellen. Ich kann verstehen, wenn das Haas, Williams und Sauber machen, wobei Sauber bald eh auch ein Werksteam ist mit Geldmitteln, die weitaus größer sind als die jetzigen. Ja. Also bleiben da eh quasi nur mehr Williams und Haas über die wenig finanziellen Mittel, beziehungsweise Williams eigentlich auch mit Dorrington Capital, auch einen starken Partner mit viel Geld. Und dann bleibt nur mehr Haas. Gene ist halt schon wohlhabend, aber Gene ist halt auch ein Mensch, der sich von heute auf morgen umentscheiden kann. Mhm. Und vor allem, ich glaube, es wäre für die Formel 1 zusätzlich no a win mit den ganzen US-Races, jetzt abgesehen, ob man die mag oder nicht, nur ein amerikanisches Team dabei zu haben. Also, um ein bisschen Foreshadowing auf das Thema heute zu machen, man sieht, was ein Joe in China auslöst, und das ist nur, in Anführungszeichen, ein Formel-1-Fahrer und kein Team.
Ja. Ich finde es natürlich, fände es auch richtig cool, wenn wieder ein Team dabei ist, das tatsächlich an eine automotive Marke gebunden ist, beziehungsweise überhaupt eine Verbindung hat und nicht nur ein Werbeplakat ist für einen Streamingdienst oder ein Werbeplakat ist für einen Werkzeughersteller so oder Maschinenhersteller und dann eigentlich sich nur Sachen einkauft. Also das ist schon etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist mit dem Ganzen. Alpine zählt da gerade noch, aber die machen halt nur ein einziges Auto. Das ist ja auch schon irgendwie etwas, wo ich schon so ein bisschen, ja, okay, ja, ihr habt das eine Auto gebaut, offensichtlich, finde ich mittlerweile, einfach nur um die Marke wieder neu aufleben zu lassen und so nochmal keine Werbetrommel zu rollen für Renault lebt und dann stirbt das Formel 1 Team nach den großen Versprechungen einfach so dahin. Ist halt schade, aber ich finde es grundsätzlich halt noch schader, wenn man Spots hat, die überhaupt keinen keine automative Verbindung überhaupt mehr haben. Und da jetzt zu sagen, okay, wir wollen Andretti, die sehr viel Legacy im Rennsport in Amerika haben, die wollen wir nicht. Zusätzlich wollen wir sie auch nicht, wenn sie einen fetten Vertrag schon quasi auf dem Tisch liegen haben mit Cadillac als Motoren- und Technikpartner. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, finde ich, weil da ist ja schon so viel, da ist schon so viel Fandom dahinter. Warum will man das nicht haben und stattdessen weiter gurken mit Sachen wie Haas? I'm sorry, Haas war echt, sie waren fucking Rockstars, wie sie reingekommen sind, und es hat wirklich cool funktioniert. Aber wenn du ein bisschen aufgepasst hast bei den letzten paar Seasons, bei Drive to Survive, Gene Haas führt das Team ein bisschen übers Telefon und mit einer Summe an Geld, die er jährlich ausgeben will und keinen Cent mehr. Das ist nicht wirklich so die Passion, die ich mir so erwarte von einem Formel 1 Team.
Ja, bei Gene muss man vielleicht auch dazu sagen, ist halt der Geschäftsmann. Außerdem vielleicht so ein kleiner Hint, irgendwas mit Auto hat Haas schon zu tun, weil sie heißen ja Haas Automation.
Ach, stimmt, ist sogar im Namen drin, wie konnte ich das vergessen? Ja, oh, nein. Du hast recht, der Punkt ist jetzt komplett für nichts.
Nein, aber ich verstehe deinen Take. Ich mag schon auch, wenn private Teams drin sind. Die Formel 1 hat früher sehr viel von privaten Teams gelebt, aber eben, wie du sagst, vor allem Cadillac, Andretti, zwei Motorsportgrößen bzw. Automobilgrößen, wo man sagen muss, okay, Cadillac, US-based, ein Motorenhersteller potenziell, der viele US-Fans schon mitbringt. Was willst du mehr? Also ich kann es nicht verstehen, warum man den Teams wegen ein paar Euros, ich meine, das sind sehr viele Euros, aber ein
paar Euronen.
Ja, da einfach so viel Spielraum lässt, weil Es ist echt schade. Ich würde mich freuen, an Andretti in der Formel 1 zu sehen. Ich würde mir aber freuen, Prema in der Formel 1 zu sehen, weil die sind die zweiten Bewerber auf dem Spot. Die haben jetzt so lange Erfahrung in der Formel 2, Formel 3 und in anderen Rennserien. Warum nicht? Das ist dann halt wieder ein privat geführtes Team, aber warum nicht? Gibt es Prema die Chance, auch hochzukommen? Dann haben wir wieder 12 Teams, dann haben wir 24 Fahrer. Passt schon. Also, ich verstehe es nicht. Also, es wird ja den Wettbewerb auch schöner machen. Es wird mehr Fahrer in die Formel 1 bringen. Es könnte ein besserer Weg über die Feeder Series zu sein, nachdem der Formel 2-Fahrer ja dann quasi arbeitslos ist, wenn er keinen F1-Sitz kriegt. Dann vielleicht dort ein Team hat. Also, keine Ahnung, Formel 1, was ist los?
Ja, vor allem wenn man auch bedenkt, das ist ja jetzt Cost Cap Era, also es ist nicht mehr so extremst horrend da einzusteigen, also es ist noch immer horrend, verstehe mich nicht falsch, aber es ist nicht mehr so krass, wie es früher mal war. Und da dann wirklich ein bisschen ein breiteres Feld zu schaffen, mehr Möglichkeit, wie du sagst, für Leute von unten raufzukommen. Es, wann nicht, wenn nicht jetzt, wann dann? Vor allem, weil die Formel 1 ja jetzt da mit der Änderung des Motorenreglements so viele attraktive Leute schon angezogen hat, zum Beispiel ja auch schon Porsche mit einsteigen wollte, die dann eben nach sehr vielen Verhandlungen mit
Ford.
verschiedenen Teams halt, bitte?
Ford.
Ford auch, ja, die
Bei Red
kommen
Bull.
fix auf jeden Fall. Audi ist ja auch nur eingestiegen aus dem Grund, zuerst wollten sie nur Motoren-Supplier sein und jetzt das sind sie ein volles Werksteam. Also für genau diesen Sektor ist es momentan extremst eigentlich interessant, einfach mit einzusteigen. Und Prema wird da auch, glaube ich, im 0, nichts einen coolen Partner finden. Keine Ahnung, vielleicht macht Peugeot ja einen Neueinstieg oder so, weil die haben ja auch ein ziemlich cooles, vor allem super stylisches Le Mans-Outfit momentan. Also, why not? Kann ja auch zurückkommen. Also, da gibt es genügend Interessenten, glaube ich, da, um mit auch einem kleineren Team einzusteigen und ein bisschen so die Formel 1A, 1B-Gruppierung aufzubrechen und das ein bisschen kompetitiveren Feld zu machen.
Ja, ich wirf sogar noch Toyota in den Raum. Honda kommt
Ja.
ja wieder zurück. Aber vor allem Honda, Toyota, zwei japanisch-based Teams, da wäre ein Yuki wahrscheinlich sofort aufgehoben, aber halt auch ein Iwasa, der jetzt in der Formel 2 war, der jetzt in Japan seine ersten Runden in einem Red Bull, also in einem Alpha, in einem Racing Bull
Red Bull
drehen
B.
durfte. drehen durfte. Also da wären schon die Möglichkeiten und vor allem, ich kann nicht nachvollziehen, warum Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren und Aston sich so dagegen sträuben und sagen, ja, aber das Geld, so, I mean, ja, vor allem diese Teams, Aston lassen wir jetzt mal weg, aber diese Teams haben hunderte Millionen verblasen davor, damit sie Top-Teams sind. Jetzt ist das nicht mehr nötig. Das heißt, das Geld, was da wäre, wäre noch zur Verfügung. Also in der Realität natürlich nicht, aber das Geld bei Ferrari wäre da, um 500 Millionen pro Jahr auszugeben. Bei Mercedes wäre das da, bei Red Bull wahrscheinlich auch, wie es jetzt aussieht bei Red Bull, keine Ahnung, nachdem Mateschitz leider nicht mehr ist. Aber finanzielle Mittel wären da, deshalb verstehe ich nicht, warum sich die Teams so, vor allem die großen Teams, sie so verhaken. Die Kleinen sind ja gar nicht dagegen. Also Gene habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass er sagt, nee, Andretti will ich nicht. Er sagt nur, Andretti will ich nicht mein Team verkaufen.
Ja,
So,
klar.
that's fine, that's fair.
Verständlich.
Williams und Dorilton haben sich dazu noch nie geäußert und nehmen an, dass sie nicht dagegen sind. Sauber Audi wahrscheinlich auch kein Problem. Vor allem, weil eins der zwei Teams könnte ja auch mit einem Audi-Motor fahren, damit verdient Audi wieder ein bisschen Geld mit den Motoren.
Auf jeden Fall.
Also eigentlich nur Prema, wenn, aber so in der Hypothese.
Prima Audi
Deshalb.
oder Haas Audi ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ich fände es vor
Ja.
allem cool, wenn man dadurch ein bisschen so diese Hierarchien aufbrechen könnte, dass so ziemlich jedes Customer-Team von einem oberen Team sowas wie ein B-Team dann darstellt. Das ist etwas, was ich nicht wirklich super cool finde, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, was ich aber cool finde, dass wir jetzt mehr Motorenhersteller kriegen.
Ja.
Also eben, wie du sagst, Audi steigt wieder ein, Honda steigt wieder ein. Potenziell hat Cadillac Interesse mit Andretti gemeinsam.
Ja.
Aber zwei sind ja schon mal fix, die zusätzlich sind. Ford steigt ja prinzipiell auch mit 50% bei Red Bull Powertrails ein.
Ja.
Also da wird wahrscheinlich auch groß Ford oben stehen. Das sind, dann haben wir drei Motorenhersteller, dann hast du Mercedes, Ferrari und Alpine. Dann haben wir, damit haben wir sechs Motorenhersteller bei 10 Teams. Das ist schon ganz cool. Habe ich ihn vergessen? In meinem Kopf rattert es gerade. Aber ich glaube nicht. Ferrari, Mercedes, der Red Bull Powertrail,
natürlich.
Alpine.
Ja.
Ja, das sind, glaube ich, die aktuellen Motoren. Ja.
Ja, mehr gibt es da nicht.
Ja, und dann noch zwei weitere Motorenhersteller, potenziell drei.
Wäre schon nicht schlecht.
Ja. Aber gut, haben wir leider nicht. Wir als Fans würden halt dafür plädieren, lass den Andretti fahren.
Ja, lasst alle fahren.
Also Stefano, wenn du das hörst, lass ihn fahren, nehmt es auf. Ich glaube, ein Großteil der Fans würde gerne weitere Teams sehen. Also
ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen, das würde ja den Wettbewerb auch ein bisschen ankurbeln. Deshalb.
Also, ich meine, jetzt hat er schon von uns zwei das Go, also mehr braucht man da eigentlich gar nicht mehr.
Drauf pfiffen, was die Teams sagen. Sorry, auf uns hören. Es ist lustig, ich glaube, Stefano Domenicali kann sogar Deutsch. Also ich glaube, er würde uns sogar verstehen.
Ja, also falls du Stefano Domenicali kennst, schick ihm diese Folge. Oder soll er sich anhören und dann soll er machen. Passt.
Absolut.
Ausgeredet.
Aber gut, kommen wir zu unserem themengebenden Topic. Das Wochenende in China, genauer gesagt in Shanghai.
Yes.
Ich würde mal sagen, wir fangen mit ein paar Facts. Wörter kommen bei uns heute gut raus.
Ja.
Perfekt.
Ein paar Sekten.
Ja. Also die Facts sind sehr oberflächlich, aber China ist seit 2019 wieder dabei. Also wir hatten ein paar Jährchen kein China, dank der Pandemie. Wir haben aber auch einen Superstar in Shanghai mit Zhou Guanyu, der als erster Chinese überhaupt ein Heim-Grand Prix bestreitet. Laut Servus TV, genauer gesagt Andy Gröbel, war Shanghai in 4 Minuten ausverkauft. Shanghai war noch nie ausverkauft. Davor hat man auch Schulklassen einfach for free reingeholt, damit ein paar Leute drinnen waren, also ganz wild. Und es ist das erste Sprintwochenende 2024. Das fand ich ein bisschen wild, dass man China dafür ausgewählt hat. Eine Strecke, die von keiner anderen Rennserie außer der Formel 1 befahren wird.
Mhm.
Mutig. Sowohl Pirelli war nicht glücklich. Ich glaube, die Teams auch nicht so glücklich. Aber
warst du damit unglücklich, Dulli? Ist die Frage.
Ah. Das ist eine gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin.
Dafür bin ich da.
Ehrlicherweise, ich mag Sprints hin und wieder nicht. Das war Sprint, den ich inhaltlich mochte, vom Racing her und vom Qualifying. Aber ich wäre ganz gut ohne Sprint ausgekommen, ganz ehrlich. Vor allem tut es mir für die neuen Fahrer leid, die zum ersten Mal vor Strecke kommen und keine FP 2 und 3 kriegen. Das ist halt viel schwieriger, um sich reinzuhauen. Ich meine, ich bin kein Fahrer, aber ist irgendwie ein Nachteil und ich bin sehr für einen sportlichen fairen Bewerb. Und da hätten 3 Stunden Training schon geholfen, den neuen Fahrern. Aber ja. Also ich glaube, ich bin sehr neutral gegenüber dem Wochenende.
Ja,
wenn ich nicht neutral bin, dass ich bei Kicktipp vergessen habe, das Rennen aufzustellen.
Schau, da reden wir sogar noch drüber. Schreibst mir eine Nachricht, ich habe schon aufgestellt. Dann vergisst du es selbst.
Ich habe den Sprint aufgestellt und dann wollte ich das Qualifying abwarten und habe dann vergessen, das Rennen aufzustellen.
Ja, schade.
Ah, naja.
Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist auf dem Tippspiel, aber es wird jetzt nicht so schlimm sein.
Was ist deine Meinung zum Sprintwochenende?
Auf einer persönlichen Ebene habe ich es jetzt nicht so krass gefunden, weil ich am Samstag um 5 Uhr aufstehen muss, um das mir zu geben. Also rein aus dem Grund, dass es das Rennen in China war und der Zeitslot einfach ungut ist, finde ich es ungut, dass das ein Sprintwochenende war. Also das ist meine rein persönliche Meinung jetzt, weil jetzt die letzten Wochenenden immer so früh zum Aufstehen war, hätte jetzt mal eine Pause gepasst, irgendwie so. Aber grundsätzlich finde ich Sprintwochenende gar nicht mal so schlecht, so aus zu sehr Perspektive. Ich finde es immer recht unterhaltsam eigentlich. Vor allem haben wir, also jetzt rückblickend war es wirklich cool, weil sehr viel passiert ist im Qualifying für den Sprint.
Ja,
Und auch
also.
womöglich, das ist für später auch noch für mich recht wichtig, da Lando womöglich aus dem Sprint etwas gelernt hat. Und deswegen eine viel bessere Performance hatte dann im Rennen, weil da hat er in der ersten Runde einen ziemlich großen Bock geschossen im Sprint. Also rein als Learning Experience im Renngeschehen für den Lando, top, dass wir ein Sprintwochenende gehabt haben.
Ja, also wir können da gern gleich drauf eingehen. Also ich liebe, wenn während der Qualifying-Sessions die Bedingungen sich ändern, so wie es beim Sprint-Qualifying war. Das ist absolut genial. So, SQ1 haben noch alle die gleiche Chance. Es war trocken, jeder konnte performen, wie er wollte. SQ2 auch noch. Gegen Ende hin war der Wind schon ein bisschen gemein, vor allem in Sektor 2, da hat ja keiner mehr Purple gesetzt, außer The Goat, Fernando. Aber dann Regen, SQ3, absolut top. Das wirft die halt alle im wahrsten Sinne des
Wild.
Wortes ins kalte Wasser. und. Auch zur Freude aller Heimfans. Joe war das erste Mal, auch wenn es nur Sprint-Quali war, aber in einem Q3.
Big.
Außer, hab ich es jetzt falsch im Kopf? Nein, nein, erst
Nein,
Zehnter.
nein,
Ja,
Zehnter.
passt. Passt,
Voll.
ja.
Ja, schade, dass es da nicht so viel weitergegangen ist dann für ihn.
Ja,
Aber
aber.
für mich die größte Story, die durch dieses Sprint-Qualifying und den Sprint gekommen ist, war so die Dualität des Wochenendes für Lewis Hamilton.
Ja.
Das war ein gewaltiges Auf und Ab. Ich habe mir echt gedacht, wow, da zeigt er jetzt nochmal so im Sprint, was er für ein krasser Fahrer eigentlich ist. Und dann im Rennen war es so, wie wenn das Ganze nicht passiert wäre. Also da war er einfach nur irgendwie grantig vom Gefühl her. Ich habe mir schon gedacht, so, ich werde dann hier reinkommen in den Podcast und sagen, hey, wow, cool, Lewis Hamilton hat heute die Formula 1B gewonnen, was sich da durchkämpfen hat müssen. Es war ganz, ganz seltsam. Also es hat sich eigentlich sehr gut angefühlt, auch vom Sehtest jetzt da im Sprint hat er wirklich gut ausgesehen. Und dann die Confidence, nachdem sie was umgestellt haben beim Fahrzeug, glaube ich, deswegen hat er so weit hinten starten müssen oder so, wenn ich mich da richtig erinnere. Jedenfalls war da irgendwie die Confidence von ihm dann komplett weg. Er redet sich auf die Reifen raus und so weiter. Also
Naja.
Lewis Hamilton, I'm not sure, was ich so von ihm halten soll in dem Wochenende. Also
Er ist halt.
sprintmäßig absolut top, rennenmäßig eher flop.
Ja, er ist halt in Q1 rausgeflogen im normalen Qualifying. Also, ja, ich habe ja aufgeschrieben, also der Satz, den ich aufgeschrieben habe, ist Lewis die Wundertüte von Vollbock zu gar kein Bock zu Vollbock. Weil eben. Er war halt super strong im Sprint und im Sprint-Qualifying, also für Mercedes-Verhältnisse dieses Jahr. Dann hat man aber so ziemlich gemerkt, Qualifying hat es nicht funktioniert. Da ist dann das Mojo, sage ich mal, gleich weg gewesen. Und im Rennen vor allem, die ersten zwei Drittel war bei ihm nicht so. Nach den Safety Cars hat er wieder nach vorne sich orientiert. Da war die Motivation, glaube ich, ein bisschen größer bei ihm. Einfach zu sagen, so, ja, geil, okay, ich kann doch für Punkte einfahren. Jetzt hole ich nochmal alles raus. Aber halt im Sprint war er halt so quasi alter Lewis. Am liebsten hätte er mit da vorne mitgekämpft. Aber ja, absolute Wundertüte. Ich glaube, bei dem ist, ist ein bisschen die Kopfsache da, wenn du so dominant warst über so lange Zeit, glaube ich, ist es sehr schnell frustrierend, wenn du nicht einmal mehr mithalten kannst vorne, weil der Auto nicht funktioniert. Ich glaube, das ist viel Kopfsache und ich glaube, da fehlt auch vielleicht so Angela Cullen wieder bei ihm, die ihn da ein bisschen wieder hochkriegt, nachdem er ja nicht mehr mit ihr als Physio arbeitet. Deshalb, ja, keine Ahnung. Aber ja, Luis war das Wochenende eine Wundertüte von Top zu Flop. Zu ein
War alles
bisschen
dabei.
lucky. Ein bisschen lucky, muss man auch sagen, dass er dann nur in die Punkte fahren konnte, dank der Safety Cars. Aber Safety Car ist, finde ich, auch schon mal ein guter Übergang. Außer du möchtest noch was zu Luis sagen.
Ja, nur ein kleiner Punkt eigentlich, weil
Ja.
der Vergleich halt natürlich da ist, von den zwei ältesten Fahrern natürlich, vom Lewis und vom Alonso, wie extrem sicherer das Mental scheint vom Alonso. Man hat natürlich nicht so einen tollen Vergleich jetzt, was die Teamperformance angeht, weil Stroll ja vom Fahrerischen momentan halt wirklich solide in der Formel 1B unterwegs ist und selten in die Punkte überhaupt eine Appearance macht in letzter Zeit. Kann man da nicht sagen, ob da Stroll da wirklich komplett schleifen lässt oder ob Alonso einfach so extrem gutes Mental hat, mit jedem Auto das Beste immer rausholt, und einfach ein so viel besserer Fahrer ist als sein Gegenüber. Schweife ich auch wieder ein bisschen ab, aber das ist für mich so ein bisschen so von den Fahrern, die viel Erfahrung haben und als eine der besten der Welt gelten. Macht Alonso eine viel bessere Figur als Hamilton, und das, obwohl sie, glaube ich, in sehr vergleichbarer Maschinerie unterwegs sind.
Ja, ich glaube, bei Alonso ist es halt mental einfach auch gut. Sein letzter Titel ist so lange her. Er hat dazwischen ja schon mal retired. Er ist bei McLaren gefahren in den Worst Case. Nur ein Chippy-Doo-Engine. Ich glaube, dass er mit dem Alter gesettelter wurde. Und halt einfach nur mehr Spaß hat, schnell zu wollen und das für ihn vielleicht etwas befreiender ist. Das ist ja. Auch Yuki hat vom Wochenende gesagt, so nicht mehr zu schimpfen, kostet ihm zwar viel Kraft, aber es gibt ihm auch ein bisschen Kraft, fokussierter zu bleiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein bisschen das ruhigere Fahren, natürlich für einen Formel-1-Fahrer ist ruhig fahren halt auch
Das A und
trotzdem
O, ja.
mit dem Messer zwischen den Zähnen bei jeder Gelegenheit, aber halt auch ein bisschen bedachter, ein bisschen vorausschauender zu fahren, auch zu sehen, ja, jetzt muss ich ja mal zurückstecken, weil über lange Sicht kann ich das Niveau zum Beispiel nicht halten oder es wird sich später ausbezahlen. Das ist etwas, wo Fernando sich, seitdem er bei Aston Martin ist, auf jeden Fall sehr stark positiv entwickelt hat. Und ich glaube, bei ihm, Stroll ist halt, naja, Stroll, ne? Ich vergleiche ihn eher mit Sebastian Vettel. Vettel war vielleicht mental auch nicht mehr ganz auf Höhe. Und aber gegen Vettel im Vergleich war einfach so viel stärker, weil Vettel und Lance kannst du vergleichen und Alonso und Lance kannst du vergleichen, dann hast du einen Unterschied. Und da war Vettel halt, also im Vergleich zu Vettel ist Alonso viel, viel besser. Aber es ist halt immer die Frage, wie stark war es bei Vettel im Kopf? Am Ende wahrscheinlich nicht so stark, sonst wäre er weitergefahren. Ich glaube, Lawrence hätte ihn behalten. Und wenn wir schon bei dem Thema Aston Martin sind, dann mache ich die Überleitung später. Ja,
Gehen wir ein anderes Thema.
ich fand es ganz spannend, dass gesagt wurde, dass Lance Vertragsverhandlungen erst anfangen. Lawrence ist ja kein Mehrheitseigentümer mehr von Aston Martin Racing, nur mehr von Aston Martin selbst. Ich persönlich würde sagen, Lawrence wird den Fehler machen, sein Kind weiterhin als Fahrer fahren zu lassen, wenn er Sainz bekommen kann. Also, ich glaube, wir haben das eh schon mal erwähnt, aber du musst, wenn du an die Zukunft des Teams denkst, musst du an Sainz holen. Zumindest 2 Jahre. Dann ist halt Lance entweder in einem anderen Team oder ist halt Ersatzfahrer. Aber für die 1 reicht es meiner Meinung nach bei Lance nicht. Dafür ist er zu sehr Wundertüte und blamet halt gerne andere Leute, wie in dem Fall heute während der Safety-Car-Runde.
Crazy.
Er fährt Danny hinten rauf und blamet Danny, dass er ihn gebrake-checked haben soll und bleibt, nachdem er die Bilder gesehen hat, weiterhin auf der Meinung, dass es...
Und sagt dann bei der 10-Sekunden-Strafe, such a joke.
Ja, also...
Sorry?
I mean,
was?
Er hat nicht aufgepasst und ist ihm hinten drauf gefahren. Das passiert auch dem Besten mal. Muss man hinnehmen. Aber sie so aufzuführen, das ist... Nein. Nein.
Ja, schwierig. Also, es würde mich sehr überraschen. Also, es ist komisch, weil es würde mich nicht überraschen, wenn wir Stroll wiedersehen würden, weil obviously. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn jetzt das schon mal die Saison da der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen bringt und wir Stroll nicht mehr sehen. Und dann, glaube ich, sehen wir den Stroll halt wirklich gar nicht mehr.
Ja, aber also als Fan würde ich sagen, ja, gerne. Nimm ein Sainz, was Besseres kann dir nicht passieren. Dass ein Fahrer wie Sainz, der bei Ferrari meiner Meinung nach so stark gewachsen ist und einfach der bessere Fahrer aktuell ist, der keinen Platz hat, den musst du nehmen. Also mit Handkuss. Also
ja, sofort.
Ich würde da, also ich glaube, da ist auch ein Toto dahinter, den zu kriegen. Ich würde sogar sagen, auch Aston dahinter ihn zu kriegen.
Ja.
Aber, naja.
Und
Stroll sehe ich nicht mehr in der Formel 1.
Ich auch nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich ein Sainz bin und ich muss mich entscheiden zwischen Mercedes und Aston, dann gehe ich Richtung Aston.
Ja.
Auf jeden Fall. Also, not even close. Mercedes hat jetzt 3 Jahre hintereinander das Ziel verfehlt und ist mit Autos unterwegs, wo sie jedes Jahr wieder sagen, so, da müssen wir jetzt wieder, da können wir nicht viel machen, müssen das nächste Jahr warten und das nächste Jahr wieder das Gleiche.
Ja,
das Mercedes. Das kann man sich nicht antun jetzt momentan. Es ist für mich sogar schon, ich weiß nicht, wie lang der Vertrag vom George ist, aber das ist dann für mich auch schon so eine Frage. Wo würde dann ein George hingehen, wenn es mit Mercedes so weiter herumeiert, wie es jetzt der Fall ist? Weil George ist, finde ich, gleich wie es ein Lando ist und ein Sainz ist, das sind momentan so die heißesten Kandidaten auf zukünftige Weltmeisterfahrer.
Ja, das auf jeden Fall.
Da kannst du in so einem Team nicht dich versauern lassen.
Ja, Mercedes fehlt, also Mercedes ist halt auch in den letzten 3 Jahren auseinandergebröckelt ein bisschen.
Ja.
Der eine ist dorthin, dann gab es Pause von dem und dem und viele zu Red Bull, zu Ferrari, zu McLaren abgewandert, also auch teilweise zu Sauber abgewandert. Und da ist halt, da fehlt so das, was vorher da war, dieses, ich glaube, es fehlt da ganz stark.
Inspiration.
Nein, ich glaube, daran liegt es gar nicht, sondern es liegt eigentlich, dass die Zusammenarbeit noch nicht so funktioniert durch das ganze Verändern. Davor war halt ein geschliffenes Team, das über 10 Jahre fast zusammengearbeitet hat und halt aus einer Anfangsphase ein Team aufgebaut hat, nachdem Brown GP ja übernommen wurde, bis zu Weltmeisterteams, wo man sich ein bisschen auch auf den Erfolgen ausruhen konnte, weil man immer schnell genug war, bis halt 2021 sich
geändert hat,
und dann das Reglement sich 2022 geändert hat. Aber Mercedes ist halt meiner Meinung nach so Beweis für Vollkatastrophe an Team gerade. Ich glaube, dass die anderen einfach viel schwächer sind, aber wenn du hinter McLaren landest, deinem Kundenteam, ist halt, hast du viel falsch gemacht, vor allem so dominant dahinter liegst. Also es sind ja mittlerweile 40 Punkte, die zwei trennen als Teams. So,
ja.
Da geht halt richtig was in die Hose. Und ich glaube, dass der Geld durchaus auch eine Rolle spielt. Aber keine Hauptrolle, sondern einfach, dass das Team ein bisschen auseinandergebrochen ist. Und ich glaube auch, dass Lewis nächstes Jahr nicht mehr fährt. Oder wie Toto es sagt, immer Lewis.
Lewis.
Lewis. ja, dass das auch dem Team ein bisschen den Mut wegnimmt, weil man nicht weiß, wer kommt da und George halt noch nicht der Fahrer ist, der Lewis vor ein paar Jahren war.
Ja, ich glaube, meine Geste war da ein bisschen eine falsche, weil dass man das als Geld interpretiert, kann ich gut verstehen. Aber ich habe wirklich gemeint, es fehlt da einfach so das gewisse Etwas, eben das, was du so angesprochen hast. Ja. Einfach die Synergie zwischen den Teammitgliedern fehlt. Da meine ich jetzt nicht einmal die Fahrer, weil die Fahrer sind eigentlich recht individuelle Pieces eigentlich so gesehen, sondern wirklich das, was im Hintergrund zusammenspielt, scheint halt wirklich da, wie du sagst, ein bisschen auseinandergebrochen zu sein. Und da fehlt dann einfach, wenn man vergangenen Erfolgen hinterherjagt, ist es immer schwieriger, also dahinter fragt man sich viel schneller, als wenn man einfach sagt, okay, weißt du was, wir probieren es jetzt einfach, weil wir haben ja nichts zu verlieren. Sie haben große Legacy und natürlich haben sie sich eigentlich auch gedacht, so ja, mit dem neuen Reglement ein, zwei Jahre werden wir dann brauchen, aber wir wollen mit Lewis den Achten holen. Und ich glaube, das wurmt sie ordentlich, weil Lewis halt auch jemand ist, der sehr offenkundig halt kommuniziert, wenn ihm was nicht passt. Also ich glaube, ja, mit dem ist nicht lässig Kirschen essen, wenn er unzufrieden ist mit dem, was vor ihm steht. Und das war jetzt schon recht lang nicht mehr. Also glaube ich, bringt das auch ein bisschen eine Unmut ins Team mit rein. Also glaube ich, Mercedes wird es womöglich erst wieder wirklich bergauf gehen, wenn so dieser Lewis-Erfolgsdruck so ein bisschen weg ist und er zu Ferrari weitergegangen ist. Möglicherweise. Ja,
ich bin mega gespannt, wie er sie bei Ferrari schlägt. Also ich glaube, das ist eh, wo die meisten Augen drauf sind. Wie schlägt sie Lewis bei Ferrari? Kann er sein Mojo wieder zurückkriegen? Was auch immer, aber es fehlt
was auch halt immer er nicht mehr hat, er braucht es wieder. Ja.
Ja, also ihm fehlt der Geist, vor allem wenn er hinten mitfährt. Also ich sag's jetzt, was ich eigentlich vermeiden wollte, aber er ist erfolgsverwöhnt und er kommt noch immer nicht darüber hinweg. Das ist halt einfach das, was gerade in seinem Kopf auf jeden Fall falsch läuft. Natürlich, das Auto gibt ihm nicht so viel Confidence, dadurch fährt man auch schon mal schlechter.
Ja.
Aber man muss sich halt damit abfinden und anpassen. Das ist halt ein großer Unterschied, glaube ich, den Max gerade gut macht. Und wenn man Lewis sagt, muss man halt auch Max sagen können.
Ja, also das sind halt auch Sachen, die er jetzt da halt noch gewohnt ist von früher und die einfach auch dem Reglement geschuldet sind, dass die Autos sich einfach ganz anders fahren als früher. Dass er nicht mehr so viel Stabilität im Auto hat, dass er nicht mehr so viel Power hat. It is what it is.
Ja, vor allem Max ist halt ein wahnsinnig anpassungsfähiger Fahrer. Ja. Der kann halt, glaube ich, auch mit einem Haas noch mehr rausholen als Kevin Magnussen und der Nico Hülkenberg. Obwohl ich glaube, Nico sogar einer der besseren Fahrer in dem Feld ist, der ein besseres Auto verdient. Aber ich glaube, Max könnte in das Auto einsteigen. Der braucht 2 Free Practices realistisch. Wenn das Team ihm das Auto so einstellt, wie es braucht, dass er confident ist, kann der Q3 fahren. Wahrscheinlich Platz 8, Platz 7. Ja. Das wird das Auto wahrscheinlich auch hergeben. Ich glaube, ich nehme jetzt die Überleitung mit. So Alpine Haas, Fortschritt.
Schwierige Frage. Also, haben wir irgendwo einen Fortschritt gesehen bei denen? Also Alpine ist jetzt irgendwie komischerweise wieder on top von der Formel 1B so angekommen.
Ja, die haben neue Chassis gebracht nach China.
Ja.
Deshalb, Alpine hat ein neues Chassis, das scheint zu funktionieren. Sie sind zumindest wieder auf Vorjahresniveau, was Long Run Pace angeht. Also, das zu erreichen ist ja eigentlich das, was man im Bahrain haben sollte. Aber
ja, es ist Minimum.
Gut, aber jetzt haben sie es nach kurzer Liefer nach Miami auch noch neue Teile. Also Alpine, das neue Chassis ist am Vorteil. Ich glaube, sie sind nicht mehr ganz, ganz hinten, ganz weit hinten weg. Haas, hätte ich sogar gesagt, einen kleinen Rückschritt. Die Reifen waren ja wieder mal katastrophal. Also weiß nicht, das Auto hat schon wieder die Reifen gefressen. Nico als Erster in der Box im Rennen. Bei dem haben im Sprint die Reifen schnell nachlassen. Bei Kevin ist halt Kevin, muss man auch sagen.
Der macht Kevin Sachen. Gute.
Ja.
Also ganz klarer Grund, warum Strowman und Magnussen sich da ganz hinten wieder anfinden. Das ist einfach Eigenverschulden.
Ja, Kevin ist, also ich kann verstehen, wenn man sehr aggressiver Fahrer ist, weil man alles rausholen will, auch wenn man da hinten in einem Team ist. Aber so unbeholfen wie gegen Yuki zum Beispiel. Yuki hat ihm echt viel Platz gelassen und ihn da mitzunehmen, zu drehen und Yuki ausscheiden zu lassen. Das war halt nix, ehrlicherweise.
Das war es nicht.
Nein. Und Sauber hat zumindest bei den Boxenstopps Fortschritte gemacht. Also 3 Sekunden war echt schnell.
Ja.
Also das ist gut. Ich mag es vor allem, weil alle Teams im Großen und Ganzen sind ja sehr nah beieinander.
Mhm.
Und wenn die Hinteren noch einmal ein bisschen aufholen, ich meine, okay, ich lasse jetzt Max Verstappen außen vor, was das Qualifying angeht, aber zwischen Sergio Perez mit 1,35,4 in Q1 zu 1,35,7 von Yuki, ich lasse Sargent auch weg, als Schlechtesten, den Besten und Schlechtesten weg, ne?
Ja.
das sind 3/10, das ist nichts. Jetzt, warte mal.
Mhm.
Ist das richtig geordnet? Also nein, warte. Natürlich, Sergio ist als Zweiter da, aber er war ja in Q1 gar nicht so gut.
Ja.
Dann muss ich schauen. 35-1, 35-0. Ah, okay, Charles und Carlos waren auch 34. Aber 1,35-0 und Yuki mit 7/10 Rückstand. Das ist alles innerhalb einer Sekunde.
Mhm.
Das ist knapp. Das haben wir anders gesehen schon in der Formel 1.
Ja.
Ja. Aber, und mich freut es, wenn da ein bisschen mehr Druck dazwischen reinkommt. Es wäre halt schön, wenn alle nach vorne pushen und Red Bull nicht weiterkommen wird.
Mhm. Aber Red Bull ist halt an einem Punkt, wo sie noch sehr viel Luft haben, um aufgeholt zu werden. Wenn man bedenkt, dass er halt in den ersten 2 Runden immer schon mal die 2 Sekunden auf den 2. Platz rausfahren kann.
Easy. Im Sprint, nachdem sein Batterieproblem behoben war, ich habe kurz von den Katzen das Erbrochene weggewischt, auf einmal war er 12 Sekunden vorne.
Nachdem sie schockiert waren, dass schon wieder Max davonfährt.
Ja, nein, und auf einmal war er 12 Sekunden vorne.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn, wo Max und der Red Bull gerade stehen. Checo kommt mit dem Auto anscheinend nicht ganz so klar. Der kann sowas nicht. Der ist auch im Rennen an Lando nicht rangekommen.
Mhm.
Aber, also, ich habe zwar das Thema Red Bull Show aufgeschrieben, aber Red Bull Show war einfach nur kurz, ist halt so, ne?
Also selbst wenn man mit dem Auto nicht so gut zurechtkommt, kommt man damit locker aufs Podium. Also das ist,
ja,
wie gesagt, das, was in einem Max Verstappen-Team passiert. Das Auto ist so gebaut, dass, also nicht so gebaut, aber Max Verstappen hat das Auto so pointy und krass, wie er es gern hätte. Der andere muss damit Vorlieb nehmen. Und ja, auch wenn man es nicht zu 100% ausfahren kann, ist das Auto noch stark genug, dass man, wenn es einen Ausfall gibt von Verstappen, trotzdem das Rennen noch gewinnen könnte, beziehungsweise im Fall von Perez trotzdem noch aufs Podium kommt.
Ja, das ist, wenn da nicht ein starker McLaren im Weg wäre, ne?
Ja, McLaren war richtig stark heute. Hat mir wirklich gefallen. Also so als...
Also,
McLaren-Fan.
Ich würde sogar so weit gehen, also Strategie on point, also ja. das war absolut genial, reagiert super schnell, Safety Car reinholen und die richtigen Reifen aufzuziehen und das hat ihnen Platz 2 beschert. Also das muss man sagen.
Genau das Gegenteil von dem gemacht, was im letzten Rennwochenende ihnen quasi eine gute Position gekostet hat, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen eine aggressive Strategie fahren, haben sie dieses Mal einfach ein bisschen eine konservative Strategie gewählt und es hat super funktioniert. Normalerweise auch etwas, was Lando in Vergangenheit hin und wieder passiert ist, dass wenn er auf älteren Reifen unterwegs war, dass er sich öfter verbremst hat und dann so seine Strategie so ein bisschen ins Taumeln geraten ist, weil er dann nicht mehr so gute Pitstop-Windows gehabt hat und so weiter und so fort. Aber diesmal alles gut funktioniert, war super solide unterwegs, hat auch wirklich sich aus Fights rausgehalten und so weiter und ist einfach ein sehr solides Rennen gefahren. Und die Pace war auf jeden Fall da, weil Ferrari hat natürlich auch die gleiche Strategie eigentlich gefahren. Und die Pace, der Pace-Unterschied war jetzt nicht insignifikant. Also ich habe mir da notiert, McLaren ist besser dran als Ferrari, wenn sie die Strategien nicht verhunzen. Momentan
ja, mit dem Auto. Und vor allem mit Checo auf Augenhöhe, Lando zumindest. Mhm. Lando und Checo sind hintereinander gefahren, immer selber Abstand, paar Zehntel. Haben sie mal hin und her geschoben, aber das ist normal. Also da geht für Lando was. Und
das ist auch der Unterschied von jemandem, der mit dem dritt- oder zweitstärksten Auto 100% Performance rausholen kann und jemand, der mit dem stärksten Auto halt nur 90% der Performance rauskriegt.
Es ist richtig, ist richtig. Ich meine, Lando muss ja sagen, er hat dann Übung gehabt, ein bisschen besser zu sein nach dem Sprint.
Ja, der war terrible.
Ja, also ja, er hat halt in Kurve 1 nach dem Regen ein bisschen den Grip unterschätzt, hat sie raustragen lassen müssen und hat dadurch viele Positionen verloren. Daraus hat er gelernt. Das hat man vor allem in der Installationslab vor der Formation Lab Richtung Grid gesehen. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo er auf der langen Gerade vom letzten Hairpin einmal versucht, auf der inneren Spur anzubremsen. Da hat er kurz seinen Reifen blockiert, einfach um zu schauen, wie ist es dort mit dem vollen Auto, kann er dort reinstechen bei der Haarnadel. Und der hat schon ein bisschen was ausprobiert, wo er diesmal Grip hat und wo er kann und wo er nicht kann. Mhm. Und hat einfach daraus gelernt. Und das war, glaube ich, mitunter auch ein Grund, warum er auf Platz 2 stand. Weil A, das Team strategisch perfekte Entscheidungen getroffen hat und B, Lando alles mit Köpfchen gefahren ist.
Ja, das ist ja ein Punkt, den man, wenn man auf Servus TV die Übertragung geschaut hat bei dem Rennen, ein Punkt, der eben spezifisch auch für Fernando Alonso circa 10-mal genannt wurde, dass er so intelligent ist und in der Formation Lab und auch in den Practices schaut, wo er fahren kann, wo der Grip Level auf welcher Teil und welcher Linie der eben wichtigen Kurven ist. Wenn der Lando jetzt anfängt, Ähnliches zu machen und dann strategisch noch alles gut funktioniert, dann kommt genau sowas dabei raus. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob da Ferrari so groß jetzt den Unterschied gemacht hat, dass sie pacemäßig so weit hinterher waren. Ich glaube einfach, McLaren hat wirklich alles richtig gemacht. Und dass das dann über 10 Sekunden Unterschied auf eine Renndistanz macht, das kann ich sehr gern glauben und will ich auch glauben. McLaren und Lando einfach on top.
Das ja, ich glaube, das war einfach, da haben wirklich 100% funktioniert und bei Ferrari halt nur 98% und die 2% waren die 10 Sekunden dann am Ende. Und das in der Formel 1 ist ja die Königsklasse nicht umsonst. Es war ein komplex gesprochener Satz. Aber es ist ja nicht umsonst die Königsklasse. Dort musst du an einem ganzen Wochenende 100% funktionieren, dann kannst du auch gewinnen. Das ist halt bei Red Bull Routine. Also nicht immer, aber ich sage mal so, fast alle Rennen sind da 100% Executions, wo man sie keine Fehler erlaubt.
Ja.
Und das war Mercedes in der Vergangenheit auch. Und wenn McLaren das durchziehen kann, 100% jedes Rennen mit Lando und Piastri. Piastri vielleicht auch ohne Diffuser-Schaden.
Mm.
Weil in sein Auto Danny Ricciardo geschoben wurde.
Ja.
Ja. Ja, aber top. Apropos Danny.
Ja.
Heute König der Überleitungen. Mhm. Danny hat ja gequengelt. Er hätte gerne ein neues Chassis. Hat jetzt eins gekriegt und bis zu seinem Retirement eigentlich einen guten Job gemacht, muss man sagen. Also er hat Yuki in beiden Qualifyings geschlagen,
ja.
Er hat Race Pace hat auch bis zum Safety Car einigermaßen gepasst und ich frage mich immer noch, ob das nur ein mentales Ding ist oder ob das wirklich ein Chassis-Problem war, weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass das kein nettes Chassis als Problem großartig ist, sondern mehr das Mentale. Also natürlich, ein Chassis in einer neuen Spezifikation macht viel aus, aber Same-Spec-Chassis zu bekommen und dann besser zu performen, ist halt, ja okay, Materialunterschiede, es kann ein Millimeter mehr, ein Millimeter weniger sein, aber ich glaube, dass das nicht eine halbe Sekunde ausmacht, sondern mehr ein paar Hundertstel. Deshalb, ich würde mich freuen, wenn es für ihn aufwärts geht. Ich möchte nur eine Aussage, bevor ich dich sprechen lasse, in den Raum stellen von Danny, die er im Zuge des Wochenendes gesagt hat, dass, wenn er weiter so performt, er seinen Platz in der Formel 1 nicht mehr verdient hat.
Und das hat er selbst gesagt.
Das hat er selbst gesagt, ja.
Ja, dann nimmt er uns, glaube ich, so ein bisschen die Worte aus dem Mund. Ich bin da voll d'accord mit dir eigentlich, dass ich nicht glaube, dass das so ein großer Unterschied ist. Beziehungsweise, wenn so ein Problem im Chassis, dass da ein bisschen zu viel Flex drinnen ist oder eben irgendwas vom Gefühl her nicht stimmt, dass sich die Kräfte einfach nicht so übertragen, wie es dem Fahrer schmeckt, dann ist es eben, wie gesagt, auch kein gutes Zeichen für den Fahrer. Also, wenn, das ist auch das Gleiche, was beim Lewis Hamilton für uns so ein bisschen so das, der Punkt ist, wenn der Untersatz nicht zu 100% stimmt und der Fahrer dann aufgrund dessen quasi einen Free Pass kriegt dafür, dass er nicht performt, ist es ein sehr schlechtes Zeichen für den Fahrer. Vor allem, weil man halt so viele jüngere Fahrer auf dem Grid momentan hat, die wesentlich besser adaptieren können, wenn irgendwas nicht stimmt. Beziehungsweise auch, Joe hat, glaube ich, nicht einmal bemerkt, dass er das Frontwing Endplate verloren hat bei seinem Überholvorgang und war trotzdem noch super fast unterwegs. Und das sind so Sachen, die manchen Fahrern dann schon in die Psyche reinspielen und dann schon nicht mehr so schnell fahren können, einfach weil sie wissen, bisschen was ist kaputt.
Ja,
Und das
definitiv.
schon sich überträgt auf das, wie sie fahren. Und ich glaube, dass eben genau das Feeling jetzt dabei ihm sehr weg ist, dass er wirklich ein Top-Fahrer ist. Ich glaube, das hat er sich selbst schon ein bisschen eingeredet, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht oder sich das eingesteht. Ich glaube, da hat er schon mental schon in die falsche Richtung, glaube ich, ein bisschen gearbeitet. Und ein besserer Untersatz wird es auch nicht mehr besser machen. Also ich glaube, das ist eben genau das, was halt bei Alonso gewesen ist, dass er mal eine Auszeit gehabt hat, dass er wirklich so komplett at the bottom unterwegs war, kurz, um sich dann neu zu fassen. Ich glaube, das ist etwas, was der Danny Rick mehr gebraucht hat. Stattdessen hat er halt eine Strategie gewählt, dass er quasi ein Mouthpiece für Red Bull war für ein Jahr. Einfach nur in den Sidelines gestanden ist und mit großen, fast tränengefüllten Augen einfach nur zuschaut, wie da die Formel 1 für ein Jahr ohne ihn herumfährt. Ich glaube, man hätte das Jahr für ihn wesentlich besser gestalten können, damit er halt ein bisschen einen mentalen Reset hat, sieht, wo er in seiner Karriere gerade ist und nicht, so mit aller Kraft noch an dem ranhält, dass er eigentlich ein Weltmeisterfahrer sein sollte. Und es tut mir super leid für ihn, weil ich ihn als Charakter einfach so gern habe in der Formel 1. Aber ich glaube, da hat er sich ein bisschen verspielt, leider in den letzten 2 Jahren. Das ist jetzt super sad, so als Punkt, aber ich finde
Ja,
halt wirklich,
ja.
er trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er so weiter performt und da mental kein großer Shift bei ihm passiert, dann müssen wir bye-bye Danny Rick sagen.
Ja, ich glaube, bei Danny Rick war schon 2018, war ja letzte Saison bei Red Bull, war das ein bisschen eine mentale Red Flag zu sagen, ja, er geht. Also, wir wissen mittlerweile, dass er wegen Max gegangen ist, aber er hat halt auch gesagt, dass er wegen dem Motor gegangen ist zu Renault. Weil er halt einen Renault-Motor gerne hat. Ich als Nicht-Führerscheinbesitzer und Nicht-Autofahrer weiß nicht, ob es einen großen Unterschied macht, ob du einen Renault, einen Mercedes oder einen Ferrari unbedingt hast, außer von den PS vielleicht. aber ich glaube, dass da auch viel Kopfsache dann wieder da mitspielt, der seine Performance abhängig macht von Dingen, die ihn eigentlich kalt lassen könnten. Prinzipiell kann dir es, finde ich, glaube ich, als Fahrer es egal sein, was da hinter dir drinnen ist für Maschinerie. Pass dich an, mach das Beste aus deinem Auto und versuch 100% rausholen zu können und wenn möglich sogar mehr. Also einfach so knapp über das Limit zu gehen, aber gerade so, dass es reicht und man nicht rausfliegt. Aber wenn du dich, glaube ich, vom Kopf her abhängig machst von irgendwas, wie am Chassis, am Motor, an anderen Fahrern, dann bist du vielleicht dann nicht stark genug im Kopf, um in der Formel 1 in einem schwächeren Auto zu fahren.
Ja, ich glaube, das hat sich ein bisschen, hat sich ziemlich stark gezeigt, wenn man eben sagt, dass er wegen einem Motor dann zu Renault weiter wechselt, einem ziemlich aufstrebenden Team zu dem Zeitpunkt eigentlich, hat auch einige Podien eingefahren und da hat man wirklich noch gedacht, hey, Danny Ric plus Renault, das kann eine wirklich gewinnbringende Kombination eigentlich sein. Aber dann sobald da ein Team, das potenziell stärker ist, winkt, er sofort sagt, okay, ja, da gehe ich hin. Ist ein sehr großer Indikator für das, was du gesagt hast, dass er eben seinen Erfolg davon abhängig macht, in was für eine Maschinerie er unterwegs ist. Und dann, sobald er eine bisschen bessere Möglichkeit sieht und einfach auf dem Papier sieht, also die waren etwas schneller als die, dann gehe ich zu denen. Ist, ja, mental womöglich das Falsche, weil ich muss wirklich sagen, Renault Ricciardo war noch sehr nah dran an dem, was er in Red Bull gezeigt hat. Da war er noch wirklich, wirklich strong.
Ja, weil er einen Renault-Motor hatte. Da ging es nur im Kopf.
Ja, weil er dann noch etwas hatte, an das er sich festhalten könnte. I
Ja, also,
guess.
so gern ich Danny auch habe, auch am Grid habe, aber du brauchst eine gewisse mentale Freiheit, sag ja, die, glaube ich, Max einfach mitbringt. Ich muss immer Max einwerfen, weil Max aktuell einfach der beste Fahrer auf dem Grid und abseits des Grids ist, er mental einfach sein Sim-Rig mitschleppt, überall hin mit, und wenn er nicht Formel 1 fährt, fährt er halt Sim-Racing, und ist dort genauso invested wie in der Formel 1. Das ist halt auch stark. Der kann halt, glaube ich, mit allem fahren. Der braucht nur Lenkrad, das passt für ihn, und Pedale
Er
und
muss reinpassen ins Fahrzeug und dann kann er schnell damit sein.
ich glaube, er muss nicht einmal reinpassen. Ich glaube, das hat George auch gezeigt, im
Ah ja.
Mercedes damals. Du musst nicht reinpassen,
True.
um gut zu sein, weil die Performance war ja bis auf Mercedes-Fehler ja gut.
Amazing.
Und ja, und ich glaube, das ist auch vielleicht der Pluspunkt für George, dass der das vielleicht auch kann. Und vor allem die Jungen, die auch Sim-Racing fahren, glaube ich, haben den Vorteil, sehr anpassungsfähig zu sein, weil im Sim-Racing fährst du ja oft andere Serien, andere Autos, und an die musst du dich anpassen. Max fährt zum Beispiel gar keine Single-Seater bei Sim-Racing. Der fährt ja gerne GP-Cars, GT-Cars, so, nicht? GP ist Giampiero Lambiase. Ja. Ja, jetzt finde ich keine Überleitung mehr. Also, was ich nur sagen wollte, da sind wir jetzt wieder von der Timeline ganz kurz beim Samstag, Sprint, nein, beim Freitag, Sprint Qualifying, Lando's reinstated Pole, war schon
Ja.
lustig. Zuerst so, na, und dann ja. Wollte nur
Nein,
Anekdote
ja, nein,
mitnehmen.
ja. Ja, es war schon funny. Also ich habe es mir nicht live angeschaut, muss ich ganz ehrlich
Ich
zugeben.
schon.
Ja, beiß ich mir ein bisschen in den A, dass ich es nicht gemacht habe, weil das war wirklich. Ich glaube, das Highlight-Video hat schon sehr gut transportiert, was da alles abgegangen ist und
Ja.
es war absolut großes Kino und
Ja, auch.
wirklich gut gefahren. Also da hat sich wieder gezeigt, wer wirklich die Investitions, die Fahrer sind, die in die man noch investieren kann momentan. Und Hamilton
Ja,
hat eben
und
auch gezeigt, dass er noch sehr viel Erfahrung hat, ein Auto im Oh, jetzt geht's bei mir komplett gar nicht mehr mit Satzbildung, gell?
wir sind gleich
Hamilton hat auch
fertig.
bewiesen, dass er verdammt gut ist. Noch immer. So.
Ja, und eben halt Alonso, der Spanish Goat aktuell, auch wieder Wahnsinn, auch im Qualifying.
Halt
So.
wirklich actually die Top 5 der meiner Meinung nach momentan stärksten Fahrern.
Ja.
Norris, Hamilton, Alonso, Verstappen, Sainz. Top 5. Perfekt.
Wobei vielleicht Hamilton die
Reihenfolge nicht
Wundertüte ist.
unbedingt, ja, aber.
Nein, aber Hamilton auch die Wundertüte aktuell ist.
Ja.
Ja. Ja, jetzt habe ich aber keine Überleitung mehr zu den Marshalls. Die waren ja vor allem beim Rennen sehr, sehr peinlich. Weiß nicht, ob du auf den Link gedrückt hast, den ich ins Dokument geschrieben habe. Aber die Marshalls haben erst gekämpft, mit Bottas Auto, das im Gang festhing, das irgendwie wegzuschieben. Das hat schon ein bisschen was von Slapstick gehabt. Und bei Yukis Auto haben sie es nicht gut genug festgemacht und das ist von 1,5-2 Metern wieder auf den Boden geknallt. Und Formel 1 Autos sind bei sowas schon sensibel. Und da, das war ja auch nicht das Einzige. Ich habe noch ein paar Sachen von den Stewards, die mir so einfallen. Als Sainz ausgerutscht ist am Kiesbett, letzte Kurve, war Marshall, der die grüne Flagge neben dem Auto von Sainz geschwungen hat. Vielleicht ein bisschen die falsche Farbe gewählt. Dann gab es genau dahinter ein Double Yellow Flag. Ich glaube, in dem Sektor war nur ein Single Yellow in dem Moment. Also das war von den Marshalls schon nicht so gut. Außerdem, die Marshalls sagen ja immer, wann soll vielleicht rote Flagge, wann Safety Car, wann was auch immer. Die geben ja den Hinweis so, hey, wir müssen auf die Strecke an die Stewards. Drückt bitte den Knopf für Safety Car. Hat auch keiner gemacht. Die lassen dann Bottas in einer Kurve, wo jederzeit ein Verbremser passieren kann, lassen den aussteigen noch unter Gelb. So, wirklich Gelb.
Ja.
Nicht einmal gelb, VSC oder so.
Gelb heißt halt nicht viel. Gelb heißt, du darfst nicht überholen. Renntempo ist da nicht unbedingt, Double Wave ist ja erst, dass du quasi bremsbereit fahren sollst, würde man sagen. Im
Tempo reduziert.
Ja, Tempo reduziert, genau. Aber es ist halt auch, ich habe es so amüsant gefunden, dass halt die Streckenposten halt auch beim Abschleppen, ich glaube, das hat halt wirklich mit dem Equipment zu tun gehabt. Weil wenn du das kurz gesehen hast, das war ein Retro-Traktor, das war ein alter Steyr oder so. Das
mit dem
weit weg von einem JCB oder so, die man ansonsten dicken Strecken sieht, sondern es war halt wirklich, man tried true tested, klar, aber wenn man halt dann auch sieht, wie antiquiert die Reaktionen waren, das erinnert halt eher an die 70er Jahre, die by the way absolut keine prickelnde Zeit für die Formel 1, was Safety angeht, war, wo noch im Rennbetrieb alles gemacht worden ist. Und das sollte man sich nicht erlauben als
Veranstalter. Apropos früher, da hat Andi Gröber heute einen Fun Fact auf Servus TV losgelassen, der meine Freundin ein bisschen schockiert hat, dass man in den 90ern vor 94, vor Ayrton Senna's Fatality, dass man da noch ohne Pitlane Tempolimit gefahren ist. Ich meine, Andi Gröber, ein bisschen übertrieben, 200 ist auch keiner in der Box gefahren, aber mit 130 bist du schon mal reingefahren.
Das war ganz normal.
Hunderte Leute auch in der Pitwall standen, die einfach hin und her gelaufen sind. Heute ist ja sehr beschränkt, wer dort aus der Garage raus darf und wer nicht. Aber damals, da war es nicht unüblich, dass da mal jemand schnell drüber gelaufen ist, während der andere mit 130 reindüsen. Aber ja, ist schon funny.
Und das auch zusätzlich zu den Leuten, die in der Pit auf die Fahrzeuge gewartet haben, sind da noch, keine Ahnung, Freunde und Familie von der Pit-Crew mitgestanden. Also das ist wirklich eine Menschentraube von 40 Leuten gefühlt gehabt pro Box, wo ein Auto halt hinbrettert mit über 150 km/h und dann halt sich irgendwie noch reinbremst. Das war absolut verrückt. Und Safety-Equipment an den Leuten selbst war vor den 90er Jahren eigentlich auch noch komplett. Also da sieht man noch so im 30 Hansel von Ferrari herumstehen. Kurze Armlick, kurze Hose.
Ja.
Und da hat es noch Refueling gegeben. Auch noch.
Ja.
Also
ja.
Es ist absolut verrückt. Und dass das ein bisschen an die Zeit erinnert, ist Gott sei Dank nicht ganz so, aber ist schon eine Situation, die man absolut nicht haben sollte.
Ja, ich meine, ich bin sehr froh. Leider hat es gedauert, bis an dem Wochenende zwei Menschen verstorben sind, aber wenigstens seitdem ist wirklich, wirklich wenig noch passiert. Wir erwähnen es, glaube ich, immer wieder mal, aber dass Jules Bianchi der Letzte war, der in der Formel 1 verstorben ist, ist ja auch dem zurückzuführen, dass wir in den letzten 30 Jahren nur einen Todesfall hatten. Und auch der sollte nicht mehr passieren. Dann sieht man halt Unfälle wie Grosjean, Joe und so weiter, die halt knapp sind. Oder auch erstes Jahr mit dem Halo, Spa, Alonso rattert über Charles Leclercs Kopf quasi, aber Halo rettet.
Mhm. Ja.
Auch Max Auto in Monza auf Hamiltons Auto. Reifen und Kopf haben sie berührt, aber nicht Auto und Kopf. Also,
ja.
Mein Reifen und Kopf tut sich auch weh und hinterlässt ein paar Spuren, aber der konnte halt dann ganz normal weitermachen. Mhm. Und ich glaube, dafür können wir dankbar sein, dass wir so einen sicheren Sport, dass wir Fans von so einem sicheren Sport sind, wo so wenig passiert. Ja. Und natürlich, dass sie Danny letztes Jahr die Hände gebrochen hat oder die Handgelenke gebrochen hat, das ist unglücklich.
Mhm.
Aber halt auch, muss man sagen, selber schuld, weil er gegen die Safety-Regularien verstoßen hat und die Hände nicht vom Lenkrad genommen hat. Weil man sagt ja in der Formel 1 immer, wenn du in die Wand fährst, mach deine Hände dahin und vom Lenkrad weg, weil es dir das mit ein paar G-Kräften wegreißt.
Das macht aber Richtung. Komischerweise wirklich selten mehr, komischerweise.
Ja. Also vor allem die in früheren Formel-Serien mal so einen Unfall hatten, wo sie sich fast die Hände ausgerissen haben, die machen es. Die machen die Hände weg vom Lenkrad. Oder Sebastian Vettel, der halt deutsche Gründlichkeit hat.
Ja.
Na, selbst der hat es nicht immer gemacht. Ich glaube natürlich im Affekt kommt es immer drauf an, ob du schnell dran denken kannst. Aber es soll nicht mehr passiert sein, ja. Und das ist schön. Das ist schön. Ja, und für schön. Mich, magst du dazu was sagen? Sonst nehme ich an die Gröberes Überleitung, weil ich glaube, der hört Bitte. Unseren Podcast, weil er heute mal auf Servus TV die Formel 1B erwähnt hat. Ich meine, so, ja, cool.
Ja, stimmt. Habe ich interessant gefunden. Vielleicht kommt ja im nächsten Wochen dann auch noch die Punkteaufstellung, die wir da so schön zusammenfassen, noch zum Spiel.
Ja.
Oder du kannst dich, Andi Gröbel, du kannst dich gern bei uns melden und dann können wir dir das schicken. Und
du kannst da gerne mit uns im Podcast quatschen, wirklich.
Ja, gerne. Das wäre auch sehr cool. Also musst dich gar nicht mehr verstecken so als geheimer Fan oder so, darfst dich gern outen und dann passe ich da dieses schöne Ding da an. Oder weißt du was? Wir treffen uns im Hangar 7, genau. Wir machen das dann als Live-Aufzeichnung zum ersten Mal quasi. Wirklich vor Ort. Kein Problem. Also da kommen wir dir gerne entgegen.
Ich meine, ich würde es witzig finden, wenn er uns hört. Also das wäre wirklich witzig.
Ja.
Aber ja, Formel 1 A und B war eigentlich das Thema. Ich habe natürlich wieder dran gedacht. Ich habe die Statistik gemacht. Ich habe nur den Sprint auslassen. Den habe ich jetzt nicht geteilt.
Ja.
Ich küre mal gern die Sieger. Sieger der Formel 1 A ist der Rennsieger Max Verstappen. Sieger der Formel 1 B, Nico Hülkenberg. Wir sollten einen Pokal machen und ihn dann einfach zuschicken.
Ja, Formel 1 B.
Ja, und tatsächlich, also Formel 1 A ist klar, ne?
Mhm.
Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston. Gar nicht so viel. Aber als Team muss man gratulieren, Alpine. 30 Punkte plus, mehr als alle anderen.
Großer Schritt nach vorne. Noch.
Ja, Platz 3 der Formel 1B.
Gerade so ein bisschen vor Williams jetzt.
Ein Punkt, ja.
Ah, ist schon krass. Hat der Punkte gehen. Ist halt wirklich traurig bei Aston Martin, muss man trotzdem auch sagen, dass der, obwohl eigentlich gut gefahren worden ist, einfach strategisch komische Entscheidungen gefallen sind und Stroll halt Stroll-Sachen macht. Ja. Und sie nur 7 Punkte in der Formel 1 A jetzt reinholen, ist halt wirklich schwach.
Ja, aber Mercedes auch nur 10. Also,
ja.
Naja. Ah, also, die meisten Punkte hat Alonso geholt mit 6.
Mhm.
Und Lance hat halt den letzten gekriegt, weil er halt durchgefahren ist. Also, er hat das Ziel ja erreicht. Ja, schade ist für die Racing Bulls, die haben keine Punkte gemacht in der Formel 1 B, weil beide raus waren, leider. Der Sauber hat leider auch nur Joe. Aber ja, eigentlich so alles wie gehabt.
Haas noch immer sehr konstant, vor allem ein weiterer Win für den Hülkenberg. Wunderschön.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, absolut.
Verdiente Formel 1B Titelcontender Haas dieses Jahr.
Ja, und wenn man halt eben die Formel 1A wegrechnet, beziehungsweise vergleicht die ersten zwei Haas mit Red Bull, 14 Punkte nur Unterschied. Also es ist schon auch sehr dominant in der Formel 1B, Haas aktuell das stärkste Team, was das angeht.
Ja.
Und wenn RB durchkommt, die hatten ja auch letzte vor 2 Wochen einen Ausfall mit Danny. Mhm. Sind die zwei, die kämpfenden Teams um den Formel 1B-Titel?
Ja.
Die Formel 1A ist meiner Meinung nach entschieden. Mein Red Bull holt ja alleine mehr Punkte als alle anderen Teams, teilweise fast sogar mehr als Ferrari und McLaren zusammen.
Ja, und ich glaube, Aston Mercedes ist eigentlich auch schon ziemlich entschieden, dadurch, dass ich nicht glaube, dass Stroll noch sonderlich viele Punkte überhaupt noch reinholen wird in der Saison. Ja. Und auch wenn der Aston eigentlich das stärkere Auto ist, ich einfach glaube, dass George und Lewis einfach die konstanteren Fahrer sind. Ja.
Ja. Ja,
bei der Formel 1,
Factor Stroll.
Ja, Factor Stroll, ja. Und in der Formel 1B, ich glaube, Alpine, die sich jetzt so ein bisschen gefangen haben, sind so die besten Contender momentan für den 3. Platz hinter Haas und Red Bull. Red Bull.
Racing
ja,
Bulls.
Racing Bulls. Das ist, glaube ich, ja, auch schon ein bisschen entschiedene Sache, weil ich weiß nicht, ob Sauber da noch so viel aufholen kann. Aber wir haben
nur 20 Rennen, wir haben nur viele Upgrades.
Also
da kann viel passieren. Das Einzige, was wir noch machen sollten, wir sollten dann für nächstes Jahr einen Auf- und Absteiger machen.
Oh, ja,
der Letzte, der Formel 1A steigt ab und der Erste, der Formel 1B steigt auf.
Mal schauen. Weil ich glaube, zum Beispiel Racing Bulls würde nicht geduldet werden in der Formel 1A von Red Bull.
Ja, doch. Glaub halt, dass es da wenig Chancen gibt für die Racing Bulls in der Formel 1A.
Ja.
Aber, naja.
Mal schauen,
das war's.
Etabliert.
Zum Abschluss möchte ich, das ist der Bait, nämlich zum Abschluss machen wir das Thema, worum es eigentlich geht, um Joe. Mhm. Joe Ganyu. Rennende, sehr emotionale Bilder. Ich meine,
süß.
Ja, die Leute waren Feuer und Flamme, wenn er um die letzten Kurven gefahren ist, wo die Grandstands und so sind, tobender Applaus im Fernsehen zu hören. Es war absolut eine Joe-Show. Die waren alle wegen ihm da und nebenbei wegen anderen Teams, aber hauptsächlich wegen ihm. Er ist ja auch aus Shanghai. Ich finde es spannend, dass er, obwohl er dort geboren ist, noch nie dort gefahren ist. Und ich habe heute im Formel 1 Subreddit ein Bild gesehen, wo kleiner Joe mit Ferrari Cappy auf der Tribüne stand beim Grand Prix. Und dann darunter im Vergleich, wie er jetzt dann vor dem Grandstand in einem Race Award steht. Absolut süß, absolut schön. Und es ist halt, glaube ich, für die Betreiber der Strecke für China, ist es, ich glaube, die müssen auch Geld in die Hand nehmen, um Joe weiterhin einen Sitz zu garantieren. Weil dann kriegen die auch ihre Rennstrecke voll in 4 Minuten nach Ticketverkauf, Öffnung. Das ist eine Ansage.
Ja, Formel 1 absolut riesig in China. Und auch vor allem, das ist so wie wenn die Clubs aufsperren nach Corona wieder, da ist dann wieder alles rappelvoll und die Party ist voll am Laufen. Und was ich vor allem sehr cool gefunden habe, ist ja natürlich sehr viel Joe-Support. Aber ansonsten von den Teams her war es sehr bunt gemischt. Also da war wirklich alles dabei. Und das war einfach, die Atmosphäre war wirklich, ab so eine schöne Atmosphäre habe ich schon lange nicht mehr irgendwie gesehen bei einem Formel 1 Rennen. Also auch keine Animosität oder so, dass wer ausgebuht wird oder so, haben wir ja leider auch schon gehabt in den letzten paar Jahren. Davon war absolut nichts zu sehen. Und es war einfach nur, wie ich schon anfänglich gesagt habe, absolutes Feel-Good-Rennen einfach. Auch dass er so seine eigene dann Fahne quasi kapert, zu der er hingestellt hat, sein eigenes Board. Das war wirklich schön. Schade, dass Norris den Weg nicht gefunden hat zu seinem Board, aber stattdessen wunderschöne Bilder auch mit dem Joe. Also das war wirklich viel gut, das hat man gebraucht.
Ja, Lando hatte auf jeden Fall den kürzeren Weg zur Waage und zum Gespräch mit Nico Rosberg. weil das fand ja alles hinten im Parc Fermé statt und die Fahrer von draußen mussten erst reingehen und er konnte halt gleich hin.
Ja.
Ja, aber ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, wenn du über nichts mehr reden willst, dann haben wir danke fürs Zuhören. Ja. Danke fürs Zuschauen auf YouTube, den Like-Button smashen.
Komplett
Abo-Knopf smashen.
Zerstören.
Auf Button. Spotify 5 Sterne geben. Mhm. Und wenn ihr das nicht tut, kommt Joe Ganyu bei euch zu Hause vorbei und gibt euch eine Schelle.
Ja, der wird sowas nie machen.
Nein, wird er nicht. Aber die Drohung.
Ja, irgend Nein, sowas.
Bitte, fühlt euch nicht bedroht. Wenn euch das gefällt, bitte, dann gebt die Sachen. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen, weil wir lassen auch ohne Rennwochenende den Podcast ein bisschen schweifen.
Ja.
Aber es gibt oft sehr wenig zu sagen und zu reden. So ein Wochenende komprimiert ist dann viel besser. Deshalb sehen wir uns wahrscheinlich Anfang Mai in Miami wieder. Also der Grand Prix in Miami wir nicht, leider.
Ja, könnte man auch geschehen machen mit dem passenden Sponsor. Kommt auch wieder rein. Aber ja, wäre auch cool, irgendwann ein bisschen unterwegs zu sein dafür. Ich war noch nie bei einem Grand Prix Wochenende. Das muss ich eigentlich noch irgendwann nachholen. Das wäre, glaube ich, irgendwie wichtig, so einfach, um die Erfahrung zu haben.
Ja, aber definitiv.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Und wir sehen uns.
Ciao, ciao.
Ciao.